Der Rechtstipp.
Der Streit um die Betriebsschließungsversicherung im Rahmen der Corona-Pandemie beschäftigt nach wie vor die Gerichte. Greift sie für den Fall eines politisch verfügten Lockdowns oder nicht? Das ist die Gretchenfrage, um die es hier geht. Kurz nach dem ersten Lockdown im April 2020 beantworteten eine Handvoll Versicherer diese Frage mit Nein, die BSV greift hier nicht und boten ihren Kunden aus gesamtgesellschaftlicher Verantwortung einen Vergleich an, die sogenannte bayerische Lösung. Der Rechtsprofessor Hans-Peter Schwintowski hat sich diese jetzt mal genauer angeschaut und kommt zu dem Ergebnis, die ist unwirksam. Warum er das glaubt, erklärte er ausführlich in einem Online-Vortrag für die Hamburger Rechtsanwaltskanzlei Michaelis, die sich seiner Meinung anschließt. Warum ist die bayerische Lösung unwirksam? Und was sollten Maklerinnen und Makler jetzt ihren Kunden empfehlen? Das besprachen wir mit dem Rechtsanwalt Stefan Michaelis. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Herr Michaelis.
Ja, hallo Frau Schmidt. Schön, dass ich dabei sein darf.
Gerne. Wir sprechen heute über das Thema Betriebsschließungsversicherung, was die Versicherungsbranche ja nun schon seit gut einem Jahr bewegt, ebenso wie die Corona-Pandemie. Die bayerische Lösung, die im April 2020 vereinbart wurde zwischen einigen Versicherern und der bayerischen Staatsregierung, sorgte damals für Aufsehen und auch heute aktuell wieder. Gestern hat der Rechtsprofessor Hans-Peter Schwintowski ein Gutachten dazu veröffentlicht und sagt, das ist nämlich unwirksam. Dazu kommen wir aber gleich. Können Sie vielleicht erst noch mal kurz zusammenfassen, wobei es sich bei dieser bayerischen Lösung überhaupt handelt?
Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Also die bayerische Lösung war ja ein Versuch, oder es ist auch nicht nur ein Versuch, es ist erfolgreich umgesetzt worden, dass Versicherer, insbesondere die Haftpflichtkasse Darmstadt, dann eben die Versicherungskammer Bayern und die Allianz, die federführend dann eben ein Konzept mit der DEHOGA Bayern, nicht dem Bayerischen Landesverband und aber auch eben der Bayerischen Staatskanzlei, quasi ein Angebot gemacht haben und haben gesagt, wir zahlen als Betriebsschließungsversicherer 15% von einer Versicherungsleistung, die aber wiederum eben auf 30 Tagessätze, die reduziert wird. Und diese Leistung würden wir eben zahlen. Und jetzt kommt es auf den relevanten Sachverhalt an. Nämlich insgesamt wurde von diesen Versicherern geschrieben, lieber Kunde, Sie haben keine Ansprüche. Ja, und das ist eigentlich eben das Entscheidende in der weiteren rechtlichen Bewertung. Man kann natürlich Vergleiche schließen und kann sagen, wir sind uns unsicher über die zugrunde liegende Rechtslage. Dann ist das alles eben vollkommen beanstandungsfrei. Aber wenn man eben, sag ich mal, so auftritt als, sag ich mal, Interessengemeinschaft und das so hoch auch aufhängt, eben mit den weiteren Organen wie der Staatskanzlei und dann eben deutlich zum Ausdruck bringt, lieber Kunde, Sie haben keine Ansprüche, vergessen Sie es. Wir als Betriebsschließungsversicherer müssen nicht leisten. Dann muss man sich natürlich fragen, ob das denn überhaupt wirklich stimmt. So, und das ist der Ausgangspunkt eigentlich der rechtlichen Bewertung. Wir können dann noch einen kleinen Exkurs machen, dass eben bis auf die Allianz, aber eben auch die Versicherungskammer Bayern und auch die Haftpflichtkasse, die haben zuvor ja sogar noch so Presseinformationen, Vertriebsinformationen rausgegeben, wo sie geschrieben haben, nicht? Corona ist bei uns mitversichert und unsere gewerblichen Sachversicherungen, da erbringen wir die Versicherung. Also das hat jetzt erstmal mit dem Gutachten von Professor Schwintowski nur eben sekundär zu tun, aber es gab eben, was diesen Sachverhalt angeht, war erst eben die Welt rosarot noch im März 2020, dass es hieß eben, Corona ist versichert und dann hieß es mit einmal eben, sie haben keine Ansprüche auf Versicherungsleistung und diese Aussage haben wir einer rechtlichen Überprüfung unterzogen.
Und was genau ist jetzt das Ergebnis? Also was ist der Stein des Anstoßes bei dieser bayerischen Lösung?
Ja, also aus meiner Sicht oder beziehungsweise auch aus der Sicht von unserem Kollegen, Herrn Rechtsanwalt Hans-Peter Schwintowski, wurde von den Versicherern in der Kommunikation ihre neue, in Anführungsstrichen, Verpflichtung aus § 1a VVG eben übersehen und verletzt. Diese gesetzliche Regelung ist auch erst 2018 ins Gesetz gekommen. Also man kann sagen, das kann ja noch gar nicht jeder kennen. Aber das ist ein Grundsatz eben von Treu und Glauben, der Eingang ins Gesetz gefunden hat. Und dort wird eben ein Versicherer in jeglicher Außenkommunikation, ob nun beim Vertrieb, in der Vermittlung oder in der Schadenunterstützung, verpflichtet. Das heißt eben, du lieber Versicherer musst ehrlich, redlich und im bestmöglichen Interesse den Kunden, ich sag mal, informieren und beraten und mit ihm kommunizieren. Diese gesetzlichen Anforderungen hast du zu erfüllen. Und wenn du das nicht tust, ja, dann sagt leider Paragraph 1 nicht, was die direkte Rechtsfolge ist. Aber die nimmt man sich dann natürlich raus. Also wir hatten auch schon Weiterbildung mit BGH-Richtern, die natürlich glasklar gesagt haben, die Verletzung von 1a führt natürlich direkt zu einem Schadenersatzanspruch. Also das war wieder quasi so ein kleines redaktionelles Versehen, dass der Gesetzgeber nicht auch gleich in 1a dann gesagt hat, wenn du eine dieser Voraussetzungen verletzt, wenn du nicht ehrlich bist oder wenn du nicht redlich bist oder wenn du nicht transparent oder im bestmöglichen Interesse den Kunden berätst, dann musst du auf Schadenersatz haften. Das fehlt leider in der Norm, aber da sind sich die Juristen eigentlich vollkommen einig, dass natürlich die einzige Rechtsfolge ist, dass man auf Schadenersatz zu haften hat.
Und wie ist es jetzt? Ist diese Lösung unredlich, nicht im besten Interesse des Kunden und unehrlich?
Nun ja, also die Aussage war, wie gesagt, von der bayerischen Lösung, sie haben keinerlei Ansprüche. Und jetzt waren die Aussage zum Beispiel von der Haftpflichtkasse Darmstadt. Das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen bei den Gerichten, aber die erste Instanz, das Landgericht Darmstadt, hat sich schon damit beschäftigt und hat gesagt, die Versicherungsbedingungen der Haftpflichtkasse Darmstadt sind so auszulegen, dass der Kunde Versicherungsschutz hat. Also, dass ihre Vertriebsinformation von früher auch richtig war. Der Kunde hat Ansprüche. Und die Allianz konnte anscheinend eben auch ein Urteil beim Landgericht München eben nicht verhindern und wollte das vielleicht sogar auch schwarz auf weiß haben. Und auch da hat das Gericht aus meiner Sicht richtig und plausibel begründet, dass man sagt, naja, die Versicherungsbedingungen sind so zu verstehen, wie ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer sie verstehen darf. Und auch die Versicherungsbedingungen der Allianz führen dazu, dass die Allianz in erster Instanz verurteilt wurde. So, und nicht zuletzt wurden dann natürlich ganz viele Vergleiche geschlossen mit diesen drei Akteuren, die wesentlich höher waren eben als die 15% aus der bayerischen Lösung. Und ich gehe persönlich eben fest davon aus, dass das ein Durchmarsch wird, also dass eben auch das OLG, das Landgericht, bestätigen wird und dass der BGH das eben auch alles bestätigen wird. Von daher, das Ergebnis ist erstmal, also es war nicht ehrlich, es war nicht redlich und es war nicht im bestmöglichen Interesse zu sagen, lieber Kunde, du hast keinen Anspruch. Sondern, wie Professor Schwintowski zu Recht ausführt, man muss sagen, wir wissen es nicht genau. Wir wissen es nicht genau. Es kann sein, dass man das so auslegen muss, dass der Kunde einen Anspruch hat, die Bedingungen. Und es kann auch so sein, dass man zu einer anderen Auslegung kommt. Also wir gucken jetzt, wie gesagt, erstmal auf diese drei. Da würde ich persönlich eben sagen, also die Argumente der Versicherer, warum die Versicherungsbedingungen nicht greifen, sind wahrlich nicht überzeugend. Und dementsprechend ist die Rechtsfolge oder das Ergebnis, dass Kunden über die bisherigen 15% hinaus einen Schadenersatzanspruch haben, wenn es um die erste Betriebsschließung geht, über eine Höhe von weiteren 85%. Also man muss die Vereinbarung, die Vergleichsvereinbarung überhaupt nicht beseitigen. Die bleibt weiterhin bestehen. Die 15% müssen auch nicht zurückgezahlt werden, sondern eben ergänzend wegen nicht transparenter, fairer und offener Information, sondern wegen dieser falschen Information, sie haben keine Ansprüche, kann man eben noch die 85% Entschädigungsleistung verlangen.
Und das sollten Vermittler ihren betroffenen Kunden jetzt auch empfehlen?
Würde ich definitiv sagen. Also natürlich sollte man als Vermittler jetzt eben sich, sag ich mal, nicht unbedingt da in die Rechtsansprüche eben der Kunden eben einmischen. Aber uns ist es als Kanzlei Michaelis eben gelungen, zwei Prozesskostenfinanzierer zu finden, die sagen, wir finanzieren den Prozess. Das heißt also, im Ergebnis bedeutet das, Kunden, also oder nicht, die eine Betriebsschließungsversicherung hatten, ob sie nun schon einen Vergleich geschlossen haben oder nicht, können ohne eigenes Kostenrisiko eben ihre Ansprüche über die Kanzlei Michaelis weiterverfolgen. So, und das ist, finde ich, schon ein Mehrwert, den der Vermittler seinen Kunden sagen sollte, nicht? Weil es kann keine Nachteile haben, ausschließlich positiv, wirtschaftlich positiv sich eben auswirken kann. Und dann kommt noch der besondere Aspekt hinzu, dass der Prozesskostenfinanzierer eben sogar sagt, wenn der Makler das unterstützt und begleitet, dann bekommt er von dem, was am Ergebnis als Plus hinten rauskommt, sogar 5% eben für die Betreuung und Vermittlung eben ab. So, das ist also auch nochmal für den Vermittler nicht uninteressant, eben auch finanziell sich darum zu kümmern. Aber selbst wenn es dieses Angebot nicht gäbe, dann sehe ich den Vermittler eben oder den Berater, den Makler, ne? Da würde ich eben schon sagen, der Makler muss einen so guten Tipp, wo der Kunde nichts verlieren kann, nur gewinnen kann, eben schon seinem betroffenen Kunden weitergeben. Also das würde ich schon so sehen. Und außerdem, ne, das ist ja nur für diejenigen, die keine Rechtsschutzversicherung haben. Ja, die müssten dann quasi 20-30% auch noch an den Prozesskostenfinanzierer abgeben. So, und hiermit liegt aber jetzt auch ein Rechtsschutzfall vor. Das heißt also, der Versicherungsmakler sollte ja sagen, oh, es gibt hier eine neue Rechtsauffassung. Du, lieber Kunde, hast jetzt hier einen berechtigten Leistungsfall gegenüber deiner Rechtsschutzversicherung. Auch da kriegst du die komplette Kostenerstattung. Du musst dann gar keinen Prozesskostenfinanzierer nehmen. Du hast kein wirtschaftliches Risiko und hör dir doch mal die Ausführungen von Professor Schwintowski an. Und wenn du daran glaubst und wenn du sagst eben, na, das haben wir erst heute erfahren, dass die Aussage, sie haben keine Ansprüche, nicht der hundertprozentigen Richtigkeit entsprach, dann ist jetzt ein Versicherungsfall eingetreten, auch nach Rechtsschutzbedingungen.
Ja, wir werden den Vortrag von Herrn Schwintowski auch nochmal in den Shownotes verlinken, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch nochmal anhören können in Ruhe. Eine Frage, die bei dem Webinar ja auch aufkam, war, ob denn der Kunde auch Zahlungen aus einer zweiten Betriebsschließung verlangen kann jetzt.
Ja, das kann er. Also dabei gibt es eigentlich nur zu bedenken, dass viele Versicherer, das müsste man jetzt auch im Einzelnen nochmal prüfen, eben auch den Versicherungsschutz gekündigt haben. Ja, also da fragt man sich natürlich auch, warum haben die eigentlich gekündigt, wenn dann sowieso gar kein Anspruch bestand. Aber viele, und ich meine, das haben wir ja immer gerne, eine Hauptfälligkeit am 31.12. eines Jahres, haben die Versicherer gekündigt. Und jetzt war ja die zweite Betriebsschließung schon Mitte Dezember 2020. Damit ist dann wohl ein zweiter Versicherungsfall eingetreten. Und auch wenn dieser Versicherungsfall über die Beendigung eines Versicherungsvertrages hinausgeht, sind trotzdem die vollen vertraglichen Leistungsansprüche zu zahlen. Oder aber, wenn es eben kein vertraglicher Leistungsanspruch ist, dann eben das, sag ich mal, Äquivalent der Schadenersatzanspruch eben in gleicher Höhe für die vereinbarten Tagessätze, meistens ja 30 oder 60. Also auch wenn man eben sagt, die Betriebsschließung erfolgte am 15. Dezember, dann hat man eben 30 Tage Anspruch, selbst wenn der Versicherer eben, sag ich mal, zum 31.12. gekündigt hat. Der zweite Versicherungsfall ist vorher eingetreten und deshalb kann man eben auch für die zweite Betriebsschließung die Zahlungen verlangen.
Eine Frage, die sicherlich auch den einen oder anderen Vermittler bzw. Vermittlerin beschäftigt. Wenn ich meinem Kunden damals im April 2020 dazu geraten habe, diese bayerische Lösung anzunehmen, bringt das jetzt Probleme für mich als Vermittler?
Nein, definitiv natürlich keine. Es gab natürlich sogar eben die FEMA, glaube ich, die gesagt hatte, Mensch, aus heutiger Sicht ist das sinnvoll, irgendwie diese bayerische Lösung zu akzeptieren. Dann hat man quasi Ruhe und der Kunde hat was. Aber selbst wenn der Makler oder der Vermittler aktiv gesagt hat, eben, naja, mach doch die bayerische Lösung, so ergibt sich da unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Anspruch gegen den Makler oder gegen den Vermittler. Also erstens, es müsste eine Pflichtverletzung vorliegen, die liegt schon mal nicht vor. Also das ist schon mal so. Also man sollte nun wahrlich nicht eben den Kunden auffordern und sagen, geh in ein Klagverfahren oder so. Also diese Pflicht zur Beratung hat ein Makler schon mal nicht. Zweitens fehlt es am Verschulden. Also auch das kann man eben recht kurz handhaben, wird, sag ich mal, gar nicht ausschlaggebend sein, aber auch da liegt natürlich keinerlei Verschulden, auch nur in ansatzweise eben beim Makler. Und drittens ist es ja so, wenn wir Recht haben, wovon ich ganz, ganz fest ausgehe, dann hat der Kunde auch überhaupt gar keinen Schaden. Also durch die Verletzung der Versicherer, nicht ehrlich, redlich und im bestmöglichen Interesse schriftlich informiert zu haben, wird der Fall quasi nochmal komplett neu aufgerollt. Der Kunde kann alle seine versicherungsvertraglichen Leistungsansprüche geltend machen, hat damit eben überhaupt gar keinen Schaden. Und wo kein Schaden ist, kann auch kein Makler verhaften. Also, und an der Kausalität meines Erachtens fehlt es dann auch noch. Also wirklich unter jedweden Gesichtspunkten kann man also definitiv sagen, Vermittler und insbesondere Versicherungsmakler haften nicht und haben keinerlei Haftungsproblem, wenn sie ihren Kunden jetzt eben darüber informieren, dass er ohne Risiko entweder über die Rechtsschutz- oder über den Prozesskostenfinanzierer der Kanzlei Michaelis seine Ansprüche weiterverfolgt und das sowohl eben für die erste und zweite Betriebsschließung. So, natürlich, klar, wenn der Versicherer jetzt ordnungsgemäß gekündigt hätte und es kommt noch zu einer dritten Welle, dann ist auch irgendwann mal Schluss. Also dann endet quasi der Versicherungsschutz mit der ordentlichen Kündigung. Aber alle anderen Ansprüche, die wir jetzt diskutiert haben, die bestehen natürlich in voller Höhe.
Das sind doch schon mal gute Nachrichten auch für Vermittlerinnen und Vermittler. Sie sprachen eben schon an, es steht wahrscheinlich noch ein OLG-Urteil und ein BGH-Urteil aus, damit wir da auch mal Rechtssicherheit haben. Wann erwarten Sie das?
Ja, es ist leider so, dass die Mühlen der Justiz nicht immer die schnellsten sind. Und natürlich würden wir wirklich sehr, sehr gerne schnell eine Entscheidung haben. Üblicherweise wird häufig der normale Gang der Instanzen gewählt. Das heißt eben, bei einem Streitwert von über 5.000 Euro fängt das Landgericht an, dann ist die Berufungsinstanz das Oberlandesgericht und dann kommt erst die Revisionsinstanz. Man muss mal schauen, ob sich vielleicht auch Fälle eignen, wo man sagt, man macht direkt eine Sprungrevision. Das heißt, dann würde das OLG eben nicht eingeschaltet werden, sondern man würde direkt den BGH anrufen. Das würde natürlich die Sache beschleunigen. Aber die Wartezeiten sind doch immer sehr, sehr lang. Und ich meine, dass ich es mitbekommen habe, dass in Nürnberg ein Gastronom verloren hat, der dann eben schon die Revision zum BGH angekündigt hat. Da sieht man also, dass es eben auch schneller gehen kann. Aber das ging natürlich jetzt nicht um die bayerische Lösung, sondern um die Grundsatzfrage, ob er denn überhaupt aus seiner Betriebsschließungsversicherung Ansprüche hat oder nicht. Also man muss auch sagen, im Moment gibt es eine ganze Reihe von Urteilen, die Ansprüche zurückgewiesen haben, dem Grunde nach. Das ist manchmal richtig, manchmal falsch. Es sind wirklich immer unterschiedliche Bedingungen zu begutachten. Und es gibt viele Versicherer, wo man sagt, ja, da kommt man mit der Sichtweise eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers nicht ans Ziel. Und ich habe mal speziell mir eben die Haftpflichtkasse Darmstadt, die Versicherungskammer Bayern und die Allianz angesehen in ihrem normalen typischen Wording, was am meisten verwendet wird. Und da würde ich eben schon sagen, da bestehen diese Ansprüche erstmal dem Grunde nach. Die müssen ja erstmal gegeben sein, dass man überhaupt einen vertraglichen Anspruch hätte. Und erst dann stellt sich dann eben die Frage, ob dieser sich in einen Schadenersatzanspruch wandelt, weil man eben ja durch Tricks, sagen wir es mal so ein bisschen volksmundartig, eben veranlasst wurde, sich mit 15% abzuspeisen.
Okay, also es bleibt spannend und wir werden auch noch ein bisschen Geduld brauchen, bis da ein bisschen mehr Klarheit in die ganze Situation kommt.
Für mich ist die Sache wirklich absolut glasklar. Und ich glaube, dass wenn man den Vortrag hört, dann ist einem das eigentlich auch klar. Und wie gesagt, der Ansatzpunkt ist natürlich der, dass man sagt, darf einer sagen, sie haben keine Ansprüche? Wenn das möglicherweise nicht stimmt, muss man dann nicht eben im bestmöglichen Interesse den Kunden sagen, wir wissen nicht, ob sie Ansprüche haben oder nicht. Ich meine, dann hätten das die viele Kunden vielleicht immer noch so unterschrieben und hätten gesagt, wir nehmen den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Aber ja, wie gesagt, das wird irgendwann, müssen es die Gerichte entscheiden. Ich bin felsenfest davon überzeugt und würde mit jedem um eine Flasche Champagner wetten, dass dem so ist. Also, wie gesagt, das ist mal aber nur meine persönliche Überzeugung und die von Herrn Professor Schwintowski. Ich würde eine Sache noch gerne sagen wollen, nämlich, dass die Kunden kein Geld an den Staat zurückzahlen müssen, wenn sie eben diese Ansprüche weiterverfolgen aus der bayerischen Lösung. Also auch da braucht man sich keine Sorgen machen. Man hat keine staatlichen Zurückzahlungspflichten und kann eigentlich wirklich nur wirtschaftlicher Gewinner werden. Ja.
Ein schönes Schlusswort. Lieber Herr Michaelis, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Dann bis bald, Frau Schmidt. Vielen Dank.